SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Es war ein langes Ringen, aber am Ende haben sich die USA und Deutschland doch noch geeinigt auf einen Kompromiss in Sachen Nord Stream 2. Obwohl die USA befürchten, der Einfluss aus Moskau auf Europa könnte damit umso größer werden. Nord Stream 2 und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Unter Fachleuten ist wohl kaum eine so gefragt zu diesem Thema wie Claudia Kempfert. Sie ist Professorin und Energieexpertin im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Dehling.
Wie groß wird denn jetzt unsere Abhängigkeit vom russischen Gas?
Ja, die Abhängigkeit wird zunehmen, weil wir uns eben auch über einen längeren Zeitraum verpflichten, dass wir Gaslieferungen aus Russland nehmen und dort eben auch Gas durchgeleitet werden soll. Sonst müsste man diese Pipeline nicht bauen. Und das widerspricht nicht nur der Diversifikationsstrategie der EU, sprich wir wollen ja aus vielen Ländern eigentlich Gas beziehen und die Abhängigkeit vermindern, sondern eben auch den Energiewende- und Klimazielen.
Welche Konsequenzen zieht denn jetzt diese Pipeline Nord Stream 2 auch für andere Länder? Weil Stichwort Ukraine, die haben bis 2024 noch dieses Gastransitabkommen mit Russland. Deutschland will sich dafür einsetzen, dass das dann verlängert wird. Aber braucht es diese Pipeline dadurch die Ukraine noch eigentlich aus russischer Sicht? Ich meine, die erreichen ja Westeuropa jetzt auch über ganz viele andere Wege.
Ja, das war ja auch die Hauptmotivation, warum Russland diese Pipeline baut, um möglichst die Ukraine zu umgehen. Und deswegen ist damit auch zu rechnen. Und deswegen gibt es ja auch die viele Kritik auch seitens der Osteuropäer und vieler anderer Staaten, dass diese Pipeline eben hochproblematisch ist.
Jetzt mal angenommen, im allerschlimmsten Fall, Russland dreht einfach da den Hahn ab bei der Gaspipeline durch die Ukraine. Deutschland und die USA haben deswegen oder wollen Millionen Euro investieren in nachhaltige Energieprojekte da in der Ukraine. Ist das der richtige Weg?
Also grundsätzlich ist es nicht falsch, dass man der Ukraine hilft, dass sie auch mehr erneuerbare Energien ausbauen, dass man alles tut, um dort eben auch Energieeffizienz zu steigern. Dazu liegen ja viele Studien vor. Aber auf der anderen Seite ist schon die berechtigte Frage, was passiert dann, wenn eben dieses Szenario passiert? Also Russland nutzt Gas als politische Waffe. Das wird ja auch explizit hier in dieser Vereinbarung genannt, wie man dann reagieren soll. Das ist ja dann komplett offen. Das ist auf jeden Fall nur eine gesichtswahrende Lösung für die Ukraine, die man hier jetzt gefunden hat, keine wirkliche Lösung des eigentlichen Problems.
Wäre es nicht einfach insgesamt viel sinnvoller gewesen, das ganze Geld in erneuerbare Energien an sich zu stecken?
Absolut. Das wäre absolut sinnvoller gewesen, das ganze Geld in erneuerbare Energien zu stecken. Jetzt sagen ja viele, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Dort fließen eben privatwirtschaftliche Investitionen. Aber auch da wäre es sinnvoll gewesen, gerade im Zuge eben des fortschreitenden Klimawandels. Man würde in der Tat die Investitionen nicht mehr in fossile Energien stecken, sondern ausschließlich in erneuerbare Energien.
98%, das ist der aktuelle Zustand von Nord Stream 2. Wenn die Pipeline dann fertig ist, wer hat denn eigentlich jetzt im Endeffekt den größten Nutzen davon?
Ja, der größte Nutzen, der liegt eindeutig bei Gazprom. Die haben ein berechtigtes Interesse, dass diese Pipeline in Betrieb geht, damit sie auch ihr Gas hochpreisig verkaufen können. Die Gaskunden, denen jetzt ja hier versprochen wird, alles wird billiger, das wird mitnichten der Fall sein. Auch weil wir ja die Energiewende umsetzen und auch durch die CO2-Preise fossiles Erdgas jetzt tendenziell steigt. Also hier werden ja auch die völlig falschen Signale gegeben. Aber es freut eben einen am Ende des Tages und das ist Gazprom.
Frau Kempfert, stellen Sie sich mal vor, Sie können einen Wikipedia-Eintrag von Nord Stream 2 editieren, wenn die Pipeline jetzt fertig ist. Und Sie könnten oben da was reinschreiben, was so eine Kurzbeschreibung darstellt. Was würden da drinstehen an Ihrer Stelle?
Die Pipeline ist nicht nur überflüssig, sie ist auch kontraproduktiv. Das kritisieren wir schon von Anfang an, seitdem es diese Planung gibt, weil wir keinen zusätzlichen Erdgasbedarf haben werden, sondern einen sinkenden. Unsere Studien stehen da zur Verfügung und da wäre sicherlich ein Link dann auch in dieses Portal durchaus sinnvoll.
Das hört sich ganz gut an. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Noch schneller voll elektrisch werden. Der Autobauer Daimler hat heute seine neue Planung in Sachen Elektromobilität vorgestellt. Demnach will der Konzern jetzt unter anderem bei der Marke Mercedes-Benz sehr viel früher voll auf Elektromobilität setzen. Christoph Geismeier berichtet.
Besser hätte es für Daimler-Boss Ola Källenius nicht laufen können. Für seine neue E-Auto-Strategie Electric Only bekommt er heute viel Lob von Autoexperten. Und auch Aktienanalysten sagen mehrheitlich, Daimler hat den richtigen Plan, so auch Frank Biller von der Landesbank Baden-Württemberg.
Die neue Elektrostrategie von Daimler ist sehr konsequent. Eine deutliche Beschleunigung hier mit mehr als 50% elektrifizierten Fahrzeugen in 2025, auch die ambitionierteste unter den deutschen Herstellern.
Daimler drückt aufs Tempo. So abgedroschen das klingt, diesmal stimmt es. Ab 2025 sollen die Kunden zu jedem Modell eine vollelektrische Alternative haben. So soll schon in 4 Jahren jedes zweite neu verkaufte Auto mit einem Stern ein Stromer sein. Bis Ende des Jahrzehnts Mercedes-Benz dann eine vollelektrische Marke. Verbrenner wie Diesel und Benziner werden dann auch noch angeboten, aber nur in den Märkten, die nicht reif sind für die E-Mobilität, weil beispielsweise die Ladeinfrastruktur vor Ort nicht gut ist. Mit seiner E-Auto-Strategie Electric Only setzt Daimler-Boss Källenius Maßstäbe. Dabei legt er Wert darauf, auch bei den Stromern muss die Kasse stimmen.
So we are preparing ourselves to go all electric. And on this way, we're not chasing the volume crown. Mercedes-Benz is laser focused on profitable growth.
Wir setzen bei der E-Mobilität nicht auf Masse und hohe Stückzahlen, sondern bleiben fokussiert auf Profitabilität, so Källenius. Der heute auch verkündete, dass ab Mitte dieses Jahrzehnts bei Mercedes-Benz neue Fahrzeugarchitekturen nur noch für rein elektrisch angetriebene Autos entwickelt werden. 40 Milliarden Euro wird der Konzern bis 2030 in die Entwicklung batterieelektrischer Fahrzeuge investieren. Dabei soll auch das Laden der Autos in Zukunft einfacher und schneller gehen, so wie schon heute beim Konkurrenten Tesla. Nächstes Jahr soll ein E-Mercedes-Prototyp mit einer Reichweite von 1000 Kilometern vorgestellt werden. Ein Blick in die Zukunft, in die Daimler bei der Elektromobilität auch mit einer Reihe von Partnern geht. So will der Autobauer gemeinsam mit anderen weltweit 8 Gigafabriken zur Batteriezellproduktion errichten. Eine gute Entscheidung, findet der Automobilexperte Stefan Pratzel.
Ich glaube, das ist sehr richtig, weil wenn das Thema der Elektromobilität die zentrale Strategie der nächsten 10, 20 Jahre oder mehr der Automobilindustrie ist, dann muss man auch an dem Hauptwertschöpfungselement, und das ist die Batteriezelle, mit partizipieren können.
Und so wird der Konzern durch die wachsende Nachfrage nach E-Autos auch vom steigenden Bedarf nach Batterien profitieren. Mit Shell plant Daimler die Errichtung 10.000er Ladesäulen. Das alles zeigt, mit der neuen E-Auto-Strategie geht Daimler also auch geschäftlich neue Wege. Christoph Geismayer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Im Zuge des angekündigten Stellenabbaus bei Bosch trifft es jetzt auch den Standort in Bühl-Bühlertal. Der Konzern teilte heute mit, dass man hier rund 700 Vollzeitstellen abbauen will. Aktuell sind in dem Werk rund 3.700 Personen beschäftigt. Katharina Rackett.
Schon vor einem Jahr kündigte Bosch einen großen Stellenabbau am Standort an. Seither beraten Betriebsrat und Werksleitung über Details. Bis Jahresende soll Klarheit herrschen, sagte die Sprecherin des Bosch-Standorts Bühl-Bühlertal gegenüber dem SWR. Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Abbau solle bis 2025 erfolgen, vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit in einem umkämpften Markt zu steigern. Die IG Metall Offenburg spricht von Unehrlichkeit. Es seien über 1000 Stellen betroffen, da 250 junge Fachkräfte übernommen würden und auch dafür Mitarbeiter gehen müssten. Zudem seien bereits seit dem vergangenen Jahr mehrere hundert Stellen abgebaut worden. Die Mitarbeiterzahl liege nun bei rund 3.700.
Die Corona-Pandemie hat viel verändert. In der Wirtschaft hat sie vor allen Dingen aber auch einen Bewusstseinswandel ausgelöst. Das geht aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos hervor. Im Auftrag des Bundesfamilienministeriums wurden Unternehmen und arbeitende Eltern zu Themen wie Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten befragt. Birgit Schmeitzner.
81% haben demnach gesagt, mir wurde geholfen, als die Betreuung wegen geschlossener Kitas oder Schulen ein Problem wurde. Nicht alle Vorgesetzten seien begeistert gewesen, aber die Mehrheit wurde als entgegenkommend wahrgenommen. Dagmar Wessler-Possberg, beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos für den Bereich Gesellschaftspolitik zuständig, sieht einen Knackpunkt für das Gelingen.
Dass es also nicht der fertige Maßnahmenkatalog ist in einem Unternehmen, der den größten Erfolg in der Vereinbarkeit macht, sondern die Bereitschaft zu einer offenen Kommunikation auf Augenhöhe.
Die Studie hat gezeigt, dass mit der Pandemie flexibles Arbeiten, Homeoffice, selbstverständlicher geworden ist. 2/3 der Führungskräfte haben jetzt eines klarer vor Augen, dass Familienbewusstsein der Produktivität dient. Dazu kommt, laut Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht, noch ein anderer Punkt.
Wenn ich gute, qualifizierte Fachkräfte will heutzutage, dann muss ich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Fachkräfte Familie und Beruf unter einen Hut bekommen können.
88% der Unternehmen sind laut Studie zufrieden damit, dass sie mehr flexibles Arbeiten angeboten haben. 65% sagen, dass sie es beibehalten werden nach dem Ende der Pandemie, zumindest in Teilen. Was der Studie zufolge auch gut ankommt, die Kinderkrankentage. Die Unternehmen sehen sie als eine unbürokratisch umzusetzende Entlastung. Und beim Blick auf Rollenklischees fällt auf, die Betriebe finden es gut, wenn sich Väter mehr an der Kinderbetreuung beteiligen. 4 von 10 Vätern haben sich demnach in der Corona-Pandemie mehr eingebracht als zuvor.
Elon Musk und der Bitcoin. Das ist eine niemals endende Geschichte. Schon wieder ist der Chef des amerikanischen Elektrobauers Tesla schuld an einer Kursentwicklung der Kryptowährung. Mal ist er dafür, mal dagegen. Jetzt hat sich Musk positiv geäußert und der Bitcoin ist um 7% auf etwa $32.000 gestiegen. Jan Plate.
Dass Tesla in Europa negative Zinsen, Strafzinsen auf Bankguthaben zahlen muss, das macht ihn verrückt, sagt Elon Musk. Das sei für ihn ein Grund, Bitcoin zu besitzen. Zwar hat Musk bei der Branchenkonferenz The B-Word betont, dass die Umweltbilanz der ältesten und bekanntesten Kryptowährung besser werden müsse. Dennoch, trotz Umweltbedenken wegen des hohen Stromverbrauchs, bleibe er aufgeschlossen. Tesla werde Bitcoin sehr wahrscheinlich wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, so Musk. Auch seine Raumfahrtfirma SpaceX besitze Bitcoins und habe nicht vor, diese zu verkaufen. Er sehe eben vermeintlich Vorteile durch Cyberwährungen für das Cash-Management von Firmen als Mittel gegen negative Zinsen, Strafzinsen. Zuletzt hat sich der Kurs von Bitcoin nach einem Rekordhoch innerhalb kürzester Zeit nahezu halbiert. Das lag unter anderem an kritischen Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk am Bitcoin.
Und damit sind wir direkt bei der Börse. Die hat heute vor allen Dingen in Richtung Europäische Zentralbank geschaut. Die EZB hat bei ihrer Sitzung heute angekündigt, den Leitzins im Euroraum bei 0% zu belassen.
Anders als bisher strebt die Zentralbank in Zukunft einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2% an. Mit ziemlich Toleranz nach oben. Das heißt, wenn die Preise mal ein bisschen stärker steigen, so wie im Moment, dann ist das für die EZB noch lange kein Grund, die Zinsen anzuheben oder die Anleihekäufe zurückzufahren. Im Gegenteil, Lagarde bestätigte den Märkten heute, was sie hören wollten, mit der ultralockeren Geldversorgung geht es erstmal weiter. Deswegen also die waagerechte Linie des DAX von links nach rechts, sie signalisiert weiter so. Quartalsberichte gab es auch eine ganze Menge heute, vor allem von deutschen kleinen bis mittelgroßen Unternehmen. Gepunktet hat etwa Amadeus Fire, der Personaldienstleister. Die Aktie stieg dank eines starken Berichts und Ausblicks um über 6% nach oben. Konrad Busen, ARD Börsenstudio Frankfurt.